Professor Hauneland, das Motu Proprio ist da nach Wochen, ja fast monatelangen Spekulationen. Als Liturgiewissenschaftler kurz zusammengefasst, was steht in Ihren Worten drin?
Das Motu Proprio ist eine pastorale Entscheidung des Papstes, um all jenen Priestern und Gläubigen, die der Liturgie, primär der Messliturgie, in der Gestalt von 1962 sehr verbunden sind, entgegenzukommen. Das heißt, der Papst möchte den Priestern und Gläubigen, die eine Sehnsucht nach dieser Form des Gottesdienstes haben, entgegenkommen und ihnen leichtere Möglichkeiten bieten, den Gottesdienst so zu feiern. Das heißt aber im Einzelnen, Priester dürfen diesen Gottesdienst feiern, wenn sie ohne Gemeinde feiern. Und innerhalb der Gemeinde ist ein Gottesdienst eigentlich nur dann vorgesehen, wenn beständig existierende Gruppen darum bitten.
Der Papst betont ausdrücklich, er will keine Spaltung, im Gegenteil, er will einen Dienst zur Versöhnung und betont aber auch, er wisse aus eigener Erfahrung, dass es mitunter doch zu massiven Entstellungen durch die neue Liturgie gekommen sei.
Ich denke, der Papst lässt in seinem Begleitschreiben erkennen, dass für seine Entscheidung auch ganz persönliche Erfahrungen mit den Hintergrund bilden. Erfahrungen sind immer nur eingeschränkte Erfahrungen, weil niemand alles wahrnehmen kann. Und von daher glaube ich, dass eben hier der Papst sehr persönliche Erfahrungen, möglicherweise auch Erfahrungen, die ihm andere berichtet haben, hier aufgreift, dass tatsächlich an manchen Stellen mit der neuen Liturgie auch Formen entstanden sind, von denen nicht nur der Papst, sondern möglicherweise auch ich sagen würde, das ist nicht so der Gottesdienst, wie ihn die Kirche eigentlich feiern will. Eine ganz andere Frage ist, ob das der Normalfall ist oder ob das ein sehr häufiger Fall ist. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass manches, was in den 70er Jahren üblich war oder in den 70er Jahren passiert ist, längst nicht mehr die Wirklichkeit von heute widerspiegelt. Hier hat es unmittelbar nach der Liturgiereform, vor allen Dingen auch in der Übergangsphase, wo die neuen Bücher in lateinischer Form schon existierten, aber die deutschsprachigen Bücher noch nicht approbiert waren, hat es manche Experimente gegeben, von denen man bei nüchterner Betrachtung im Abstand auch sagen musste, es ist gut, dass diese Experimente auch wieder vorbei sind. Wie weit das ein Problem ist, was heute noch an vielen Stellen groß ist, vermag ich nicht zu sagen. In dem Bereich, den ich sehe, kann ich nur sehen, dass mit der neuen Liturgie oder mit der erneuerten Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in vielfältiger Weise sehr andächtig, sehr fromm, auch sehr fruchtbar Gottesdienst gefeiert werden kann. Und ich weiß umgekehrt auch von Erzählungen aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo mit der alten Form auch Gottesdienstfeiern gefeiert wurden, von denen man sagen muss, sie sind ein ganzes Stück äußerlich geblieben und nicht unbedingt auch in dem Sinne Hilfe zur Frömmigkeit gewesen, wie es von einer gut gefeierten Liturgie nach dem Mespo von 1962 sicherlich auch der Fall war.
Jetzt sollen sich ja eben diese beiden Formen des einen Ritus gegenseitig befruchten können. Wo sehen Sie, ich frage Sie ganz konkret als Priester und Liturgiewissenschaftler, die Anknüpfungspunkte? Was kann die eine von der anderen Form lernen, übernehmen, sich besser anschauen?
Also ich glaube, dass es ja nicht zu einer Vermischung dieser Gottesdienstformen kommen soll, sodass also die beiden Formen des römischen Ritus in ihrer Eigenständigkeit jetzt vom Papst eigentlich erstmal in Kraft gesetzt worden sind. Aber der Papst sagt ja auch deutlich, als Gespür für das Heilige, das Gespür für das Sakrale ist vielleicht das, was in mancher Form nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht genug zum Tragen gekommen ist. Ich glaube nicht, dass man das insgesamt der erneuerten Liturgie vorwerfen kann, aber natürlich in manchen Situationen haben sich vielleicht sekundäre Elemente so in den Vordergrund geschoben, dass eine neue Besinnung auf das Sakrale, auf das Heilige, auf die Frömmigkeit durchaus auch dem Gottesdienst wieder gut tun kann. Ob dies allerdings allein durch das Mespo von 1962 geschieht oder ob dies nicht eigentlich schon in den letzten Jahren geschehen ist, ich bin da eigentlich positiver gestimmt. Ich denke da auch an manche Initiative, die es gerade auch in den letzten Jahren im deutschen Raum gegeben hat, die verstärkt auch eine Wiedergewinnung des Gespürs für das Heilige zum Ziel hatten. Wie weit der erneuerte Ritus für den alten Ritus befruchtend sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Wenn das Prinzip der tätigen Teilhabe am Gottesdienst ernst genommen wird, wird man natürlich all die Fragen wieder neu stellen müssen, die sich in der Zeit der liturgischen Bewegung gestellt haben, im Blick auf die Teilnahme am Gottesdienst. Welche Formen der Teilnahme will man stark machen? Es reicht ja auch bei Missale von 1962 nicht, dass der Priester einfach das tut, was das Messbuch von ihm verlangt, sondern es wird eben auch zu fragen sein, wie nehmen die Christgläubigen daran teil?
Damit sind wir jetzt schon bei der ganz konkreten Umsetzung des Motu Proprio. Es ist zwar heute veröffentlicht worden, tritt aber erst zum 14. September in Kraft. Bis dahin bleibt einiges zu tun. Ich denke allein an die Messbücher. Gehen jetzt die Priester in die Archive und suchen oder was passiert?
Also ein Pfarrer hat mir heute schon gesagt, er hätte in den letzten Wochen festgestellt, dass die Antiquariatspreise für vorkonziliare Messbücher in die Höhe gestiegen seien. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Also ich glaube zuerst einmal, dass es Sache des apostolischen Stuhls ist, hier Vorsorge zu leisten, dass das römische Messbuch in der Fassung von 1962 so gedruckt vorliegt, dass man es für den Gottesdienst benutzen kann. Es gibt Studienausgaben von diesem Messbuch, die aber nicht für den liturgischen Bereich geeignet sind. Ich bin im Moment überfragt zu sagen, ob die Petrusbruderschaft bereits Neuauflagen des 62er Messbuches hat. Wenn ich den Begleitbrief des Heiligen Vaters richtig verstehe, denkt er ja durchaus daran, dass das 62er Messbuch um einige Heiligenfeste und, wie er schreibt, einige Präfationen ergänzt wird. Da habe ich allerdings den Eindruck, dass dies noch eines längeren Zeitraumes der Vorbereitung durch die Kommission Ecclesia Dei bedarf.
Stichwort Heilige, da haben wir schon ein weiteres Problem, das jetzt im Motu Proprio nicht geklärt ist. Es gibt zwei Heiligenkalender, es gibt zwei Leseordnungen. Wie glauben Sie, dass das jetzt übereingebracht werden kann?
Das Motu Proprio steht ganz auf der Linie des Indultes von 1984. Von daher gehe ich erst einmal davon aus, wer nach dem Missale von 1962 zelebriert und feiert eben auch nach dem alten Kalender, der damals gültig war. Für mich ist es überhaupt keine Frage, dass die Leseordnung integrierter Bestandteil des Messbuches ist. Wenn es wirklich dazu käme, dass Menschen sagen, wir wollen die neue Leseordnung, die zum Messbuch Pauls VI. Gehört, und gleichzeitig das Messbuch von 1962, dann wäre das jene Vermischung der Riten, die Johannes Paul II. 1984 ausdrücklich ausgeschlossen hat und die meines Erachtens auch durch das jetzige Motu Proprium nicht gedeckt wäre. Ob es da eine Weiterentwicklung gibt, die es ja allein schon dadurch jetzt geben wird, wenn einzelne neue Heilige in den Kalender eingefügt wird, das wird sich zeigen müssen.
Was bedeutet denn dieses Motu Proprio für die künftige Priesterausbildung? Es wird ja ganz klar betont, der Priester, der die Messe nach dem Messbuch von 62 feiert, muss dazu auch geeignet sein. Der Papst betont, es braucht die Kenntnis der Sprache. Muss künftig auch im alten Ritus neu ausgebildet werden?
Also ich gehe prinzipiell davon aus, dass es unsinnig wäre, alle Priesteramtskandidaten auch im außerordentlichen Ritus auszubilden. Erstens werden nicht alle überhaupt die Voraussetzungen mitbringen, damit sie dies fruchtbar auch tun können. Der Papst selbst erinnert ja auch an die sprachlichen Voraussetzungen, die sicherlich nicht schon dann gegeben sind, wenn jemand die für das Studium notwendigen Lateinkenntnisse sich erworben hat. Ich gehe aber vor allen Dingen deshalb davon aus, dass es unsinnig wäre, hier jetzt für alle Priesteramtskandidaten gleichsam noch ein zusätzliches Qualifikationsmerkmal einzuführen, weil auch nach Einschätzung des Heiligen Vaters der Bedarf an solchen Gottesdiensten sicherlich nicht so breit sein wird, dass jeder Priester dazu geeignet sein muss und sonst nicht normale Seelsorge machen könnte. Die ordentliche Form der Seelsorge und die ordentliche Form unseres Gottesdienstes wird auch nach diesem Motu Proprium der ordentliche Ritus der Messfeier nach dem Missale Pauls VI. Bzw. Johannes Pauls II. Von 2002 sein. Wenn man die Rede des Heiligen Vaters vom ordentlichen und außerordentlichen römischen Ritus hört, wundert man sich allerdings ein wenig, dass dieser außerordentliche Ritus in Zukunft weiterhin von einer besonderen Kommission betreut wird. Eigentlich wäre es jetzt logisch, wenn auch die Sorge um den außerordentlichen römischen Ritus der Gottesdienstkongregation anvertraut würde und damit die Arbeit der Kommission Ecclesia Dei zumindest mittelfristig als eigenständige Kommission überflüssig würde. Ich weiß nicht, ob das in Rom angedacht ist, aber konsequent wäre es eigentlich auf der Linie, die der Heilige Vater jetzt vorgezeichnet hat.
Der Wunsch von kleineren Gruppen bezieht sich ja vor allem zum Beispiel auf Trauungen, auf Begräbnisse, Taufen eventuell. Das heißt aber ja zum Beispiel auch einen Unterschied, was den Spender angeht. Nach alter Ordnung darf der Diakon keine Trauung vornehmen. Wie sehen Sie diesen Punkt? Ist es eher vielleicht doch dazu angelegt, auch eine Spaltung innerhalb des Klerus hervorzurufen, oder sehe ich das zu schwarz?
Also ich gehe erstmal prinzipiell davon aus, dass die disziplinären Vorschriften, wie sie gültig waren und wie sie in den liturgischen Büchern von 1962 vorgesehen sind, dass sie erstmal der Ausgangspunkt jetzt sind. Eine Spaltung muss es deshalb nicht geben, weil wir ja auch zwischen den verschiedenen Riten in der Kirche disziplinär unterschiedliche Spielregeln haben. In den byzantinischen Riten steht auch immer nur der Priester der Trauung vor. Das kann auch dort kein Diakon machen. Von daher also gehe ich davon aus, dass dies, wo es denn wirklich den Bedarf dafür gibt, dann eben auch entsprechend so gelöst und geordnet werden muss.
Im Motu Proprio ist auch die Rede davon, dass am Sonntag eine Messe mit dem alten Messbuch gefeiert werden kann. Darf das dann der Hauptgottesdienst sein?
Wenn man den ganzen Geist des Motu Propriums sich anschaut, wird man wohl sagen müssen, dass die normale Seelsorge auf keinen Fall Schaden leiden darf durch Feiern im außerordentlichen Ritus. Von daher denke ich, dass diese Bestimmung des Motu Propriums von einer Situation ausgeht, in der in einer Kirche oder in einer Pfarrei mehrere Sonntagsgottesdienste stattfinden, von denen dann ein Gottesdienst auch in der außerordentlichen Form stattfinden kann. Aber der normale Gemeindegottesdienst, der zentrale Hauptgottesdienst einer Gemeinde, wird sicherlich nicht nach dem außerordentlichen Ritus gefeiert werden dürfen, wenn man den Geist und auch die erläuternden Bemerkungen des Heiligen Vaters meines Erachtens richtig interpretiert.
Das heißt, es wird keine großen Auswirkungen auf das Gemeindeleben als solches geben?
Wenn das Motu Proprio im Geist der Versöhnung gelesen wird, um den der Heilige Vater ja geradezu auch wirbt, dann wird eigentlich deutlich, dass dies nicht die Einladung ist, missionarisch mit dem außerordentlichen Ritus der Kirche umzugehen, sondern dass es hier darum geht, dass dort, wo Menschen, konkret hier beständig bestehende Gruppen oder bei den Sakramentalien vielleicht auch Einzelne, darum bitten, dass ihnen diese Möglichkeit eingeräumt wird. Es wäre also sicherlich nicht im Sinne des Motu Propriums und entspräche auch nicht dem Wortlaut des Motu Proprius, wenn jetzt ein Pfarrer meinte, mit dem außerordentlichen Ritus missionarisch auf seine Gemeinde zugehen zu können oder gar der Gemeinde diesen Ritus vorschreiben zu können. Das ist vom Motu Proprium nicht gedeckt.
Aus Ihrer Sicht, wir haben einige kritische oder zumindest einige Punkte mit Fragezeichen angesprochen. Was denn aus Ihrer Sicht noch weitere Punkte, die offen bleiben, die geklärt werden müssen, und natürlich auch die positive Gegenfrage, was ist für Sie der Grundwert, der Grundgehalt?
Das Motu Proprium greift ja das Indult von 1984 auf und verändert meines Erachtens im Wesentlichen dieses Indult dahingehend, dass es jetzt ein gewisses Recht des einzelnen Priesters und beständig bestehender Gruppen gibt, dass Gottesdienste im außerordentlichen Ritus, also nach dem Messbuch von 1962, gefeiert wird. Es ist eine Reaktion natürlich auch auf das Faktum, dass die Bischöfe an vielen Orten eher zurückhaltend waren, den real existierenden Bedarf zwar versucht haben zu bedienen, aber hier doch auch immer sehr aufmerksam geschaut haben, dass die normale Seelsorge und der normale Gottesdienst dadurch nicht gestört wurden. Ich habe den Eindruck, dass hier ein gewisses Misstrauen gegenüber den Bischöfen herrscht, ob sie wirklich den Bedarf wahrgenommen haben und mit jener Offenheit auf den Bedarf zugegangen sind, die der Heilige Vater sich wünscht. Für mich ist von daher weniger jetzt im Wortlaut als vielmehr in der Praxis die offene Frage, ob der Umgang mit den Wünschen in Zukunft so sein wird, dass die Bischöfe die Gesamtseelsorge und das gesamte gottesdienstliche Leben in ihrer Diözese so ordnen können, dass hier die erwünschte Ergänzung möglich ist, ohne aber den normalen Gottesdienst, den ordentlichen Gottesdienst und die ordentliche Seelsorge dadurch zu schädigen.
Die persönliche Frage zum Ende dieses Gesprächs: Wie werden Sie künftig die Messe feiern?
Für mich ist es überhaupt keine Frage, dass ich nach den liturgischen Büchern feiern werde, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil herausgegeben worden sind. Ich bin damit groß geworden. Meine Erinnerungen an die vorkonziliare Liturgie gehen wirklich in früheste Kindheit zurück. Ich bin nach diesen Büchern ausgebildet worden. Sie haben meine Spiritualität geprägt. Ich bilde seit mittlerweile 16 Jahren zukünftige Priester nach diesen liturgischen Büchern aus, nicht nur aus Gehorsam, sondern aus innerer Überzeugung. Ich glaube, dass die erneuerten liturgischen Bücher eine gute Basis sind, um fruchtbar und fromm Gottesdienst zu feiern.